Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu in unserer Sonderkategorie Sportgelaber. Lange, lange ist es her, eigentlich war es schon mal vor 2 Monaten geplant, aber besser spät als nie. Und ja, ich habe auch heute wieder einen wunderbaren Gast dabei. Kai kommt später hinzu, wir wissen ja, wie pünktlich er immer ist. Und ja, ich denke, unser Gast stellt sich selbst vor. Legen wir mal los.
Ja, guten Tag erstmal. Mein Name ist Dave. Ich bin seit 21 in der F1-Liga dabei, wo auch der gute Dori mitfährt. Und habe dadurch eben auch das Interesse an den Sport gewonnen, um da mitzufahren. Und werde dementsprechend auch bei dem heutigen Podcast dabei sein.
Ja, was haben wir heute geplant? Theoretisch, dass wir immer, wir reden am Anfang wahrscheinlich mit der Ewigkeit über Formel 1. Wenn dann Kälte dazukommen sollte, reden wir dann nochmal kurz über Fußball, weil es ist ja gerade eine neue Saisonstart gewesen. Und dann lassen wir das wie immer in einem Duell der Giganten ausenden, wo Kai und Dave sich duellieren werden in einem Quiz. Und es geht wie immer um Ruhm und Ehre. So. Dann wollen wir mal starten. Wir starten mal so mit einem Thema, was wir am letzten Podcast angefangen haben. Und zwar, der letzte Podcast war zum Saisonstart gewesen in der Formel 1. Also bei Sportgelaber. Und da haben wir uns eine Seite bei Sky rausgesucht, wo es darum ging, dass sie 10 Thesen aufgestellt haben über die neue Formel 1 Saison. Also wie zum Beispiel, dass Russell Hamilton den Rang abläuft, als Beispiel. Und wir gehen jetzt mal die 10 Thesen durch und ich frage dich, oder wir fragen uns generell und werten aus, ob das bis jetzt passiert ist. Weil zurzeit befinden wir uns ja in der Sommerpause, bevor es dann, glaube ich, übernächste Woche in Belgien weitergeht oder in Zandvoort. Ich glaube, Belgien geht es weiter.
Belgien, ja, in Spa.
Hoffentlich wird er diesmal ein Rennen gefahren, nicht wie letztes Jahr.
Ja. Das war die größte Verarsche überhaupt gewesen für die Fans. Vor allem, die standen da halt die ganze Zeit im Ring, haben auf einem Rennen gehofft, dass es losgeht und kriegen manchmal ihr Geld zurück.
Aber Monaco dieses Jahr war auch wieder genauso peinlich.
Ja. Vor allem, weil so Regenrennen immer auch Actionpotenzial bieten. Man muss natürlich nicht mit 300 durch den ganzen Tunnel durchbrettern, aber bei Regen sieht man dann, wer gut fahren kann, wer die Maschine unter Kontrolle hat. Wenn man dann sagt, ach komm, sofort abbrechen. Früher hat man es nicht gemacht. Gut, ging auf Kosten der Sicherheit, aber trotzdem, wir sind ja heute im Jahr 2022, die Wagen sind so sicher wie nie, die haben überall Sensoren an Bord. Man könnte auch so ein Geschwindigkeitslimit einführen, dass man dann nicht über die Geschwindigkeit fahren darf. Aber direkt sofort und wegen ein paar kleinen Tröpfchen abzubrechen, finde ich persönlich fragwürdig.
Ja, vor allem, weil sie sich teilweise auch viel zu lange Zeit lassen. Also wenn jetzt gerade wie ein Orkan über die Strecke fegt, verstehe ich das ja noch. Ab dass es dann zum Beispiel, auch wenn der Regen schon 40 Minuten aufgehört hat, immer noch kein Rennen starten wollen. Das ist dann fragwürdig. Oder vor allem wenigstens am Safety-Car hinterher von, dass die Strecke eben durch die Autos trocken wird. Weil wenn Autos die ganze Zeit 2-3 Runden über die Strecke fahren, ist die Strecke auch schon gut trocken geworden. Deswegen, ja, ich verstehe es zwar, vor allem nach dem tödlichen Unfall 2014 von Chip Bianchi in Suzuka, aber es wurde schon viel getan. Beispiel Halo. Ich will nicht aufzählen, wie in den letzten 4-5 Jahren, wie oft der Halo das Leben von Fahrern gerettet hat.
Das sowieso. Gerade in dem Rennen, da fällt mir das Rennen, das muss Italien gewesen sein, zwischen Max Verstappen und Hamilton, wo die beiden sich bebettelt haben und dann aus dem Nichts Verstappens Red Bull auf den Mercedes drauf geschaukelt wurde. Wenn das Halo nicht da gewesen wäre, dann wäre Hamilton geköpft worden von den ganzen Fans. Das ist wie eine Guillotine, gegen die du nichts machen kannst.
Definitiv. Oder um mal ein paar andere Beispiele zu nennen, sehr bekannt, der Feuerunfall von Romain Grosjean 2020 in Bahrain, wo durch die Leitplanke durch ist. Oder erst kürzlich, letztes Wochenende bei der Formel E, beim Saisonfinale, da gab es auch einen Massencrash. Da hat es geregnet. Da sind 8 Autos in die Bande reingefahren und teilweise haben die sogar übereinander geschoben. Also standen die wirklich so da wie so ein Doppeldecker. Und da hat Halo auch wie immer gerettet. Oder auch Charles Leclerc 2018, der fast geköpft worden ist. Von, glaube ich, dem Auto von Nico Hülkenberg war es oder Fernando Alonso, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber wie gesagt, alle, also auch Formel 2 gab es genug Unfälle, auch wie zum Beispiel Silverstone oder auch in der Formel 1 Silverstone mit hier Guan Yu Zhou. So wurde er, glaube ich, richtig ausgesprochen. Also, das Halo hat schon seine Daseinsberechtigung. Auch wenn ich am Anfang auch so einer der Kritiker war, bin ich heilfroh, dass das Ding mittlerweile existiert.
Jupp.
Aber wie gesagt, selbst wenn mal ein Unfall passiert, also, das ist nie ausgeschlossen, hat mir ein Silverstone gesehen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind trotzdem sehr gut. Wäre sowas vor 10, 20 Jahren passiert wie ein Silverstone, der Unfall, der wäre safe draufgegangen.
Ja, definitiv, weil die waren halt auch nicht so gesichert waren wie heute. Da war ja sogar noch Nachtanken erlaubt gewesen und das hat dann auch mal den einen oder anderen Boxenbrand
Ja.
ausgelöst.
Weil eigentlich fand ich, also Boxen, also das mit Nachteilen beim Boxenstopp fand ich eigentlich immer interessant, weil das hat mein Rennen auf strategischer Ebene nochmal sehr viel spannender gemacht. Fährst du mit viel Sprit los, fährst du mit weniger Sprit los, muss ich nachtanken, muss ich nicht nachtanken. Aber man hat es dann auch mit zu Recht für die Sicherheit dann abgeschafft. Weil diese Feuerbälle, die es ja teilweise gab, oder wo ja teilweise die ganzen Schläuche mit rausgerissen wurden, es war halt nicht mehr tragbar, sagen wir mal ehrlich.
Ja. Und dann kommt ja nicht nur der Fahrer zu Schaden, sondern auch die Crew an der
Ja.
Box.
Aber fangen wir mal an. Die erste These war ja gewesen, dass Ferrari und McLaren die Lücke zu Red Bull und Mercedes schließen werden. Und um Siege und WM-Titel mitkämpfen. Darauf kann man ja eigentlich sagen, jein. Ferrari ja, McLaren nein. McLaren hat in meinen Augen eher einen deutlichen Rückschritt gemacht nach letzter Saison. Und Ferrari hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.
Das kann ich auch so unterschreiben.
Auch wenn Ferrari wieder Ferrari-Dinge tut.
Ja. Jetzt in Ungarn letztens mit Leclerc. Diese weißen Reifen sind der Abgrund, die für
Ja.
Müll. Zumindest war es so
Ja, und
sinngemäß.
dann ziehen wir es den Teamkollegen auch noch auf.
Ja.
Nein, also. Ferrari hat dieses Jahr von den Fahrern her viele Fehler gemacht. Ich erinnere zum Beispiel an Carlos Sainz, der in Australien aus eigener Schuld ausgeschieden ist. Imola kann man jetzt nicht die Schuld geben. Aber wie gesagt, Australien hat er das selbst verbockt. In Spanien hat er sich einmal rausgedreht im Kiesbett. Aber auf der anderen Seite hat er die Zuverlässigkeit ihren Teil dazu beigetragen. Aserbaidschan ausgeschieden. In Spanien ausgeschieden in Führung. Wo war es nach hier? Österreich bei Carlos Sainz, wo das Auto abgefackelt ist. Also technische Probleme gab es en masse. Und auch, ja, die Fahrer, stimmt. Charles Leclerc hat auch seine Fehler gehabt. Frankreich, wo es das Auto weggeworfen hat. Imola, wo es das Auto weggeworfen hat. Da kommt einiges zusammen. Aber wie gesagt, dort die Box hat Scheiße gebaut. Ich erinnere an Monaco. Box, 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 Box.
Ja.
No, no, stay out, stay out. Ja, und da war er drinne. Oder ja.
Das sind dann so alles kleine Fehlerchen, die sich nach und nach summieren und dann an die WM kosten können. Das hat vor allem mit Ferrari auch so gut angefangen.
Na klar. Doppelsieg im ersten Rennen. Red Bull beide Autos ausgeschieden. Australien Verstappen nochmal ausgeschieden. Und wie gesagt, die Zuverlässigkeit bei Red Bull ist jetzt auch nicht Premium. Wie gesagt, die ersten, also zwei von den ersten drei Saisonrennen. Dann auch nochmal hier Spanien mit dem Heckflügel, wo Verstappen den Heckflügel nie aufbekommen hat beim DRS.
Ja, wo der immer
Ja.
zugeklappt ist.
Oder auch Großbritannien, wo er Leistung verloren hat. Wo er dann nur noch um Platz 10 mit Mick Schumacher gekämpft hat. Nee, um Platz 8 war es dann, glaube ich, am Ende gewesen. Also die Zuverlässigkeit bei Red Bull ist auch nicht gerade die beste. Ja, wie gesagt, Red Bull, also Ferrari hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Und McLaren ist immer so eine Wundertüte. Am Anfang, die ersten paar Saisonrennen, lief es gar nicht. Da waren sie das drittschlechteste Team mit Abstand gewesen. Dann waren sie auf einmal im Qualifying wieder übelst geil gewesen. Da hat Norris das Auto immer so in die zweite Startreihe gesetzt in zwei, drei Rennen. Dann haben sie auch mal ein Rennen auf dem dritten Platz abgeschlossen. Aber dann gucken sie auch teilweise wieder so 11, 12, 13, 14 rum. Weißt du, McLaren ist sowieso die Wundertüte. Entweder klappt es komplett oder es klappt gar nicht.
Jupp.
Und dazu muss man noch das Thema Danny Ricciardo öffnen. Was hältst du von ihm?
An sich ist er ganz okay. Für mich, also, ich bin jetzt auch nicht so ganz, ganz tief krass in der Materie drin, so wie Miet zum Beispiel, aber ich habe Ricardo als Casual Viewer als okay in Erinnerung. Also keine großen Fehler, keine großen Patzer. Der war früher auch mal. Nee, doch, war. Nee, Weltmeister
Nein,
war noch nicht gewesen, oder?
war nicht.
Nein. Okay, dann war es Fernando Alonso, sorry. Aber Ricardo ist an sich okay.
Ja, Ricardo kannte man vor allem aus seiner Red Bull-Zeit. Er hat ja 2012 im HRT begonnen. In einem der schlimmsten Formel 1-Autos, die es je gab, ist dann zu Toro Rosso gewechselt. Wurde dann dadurch Nachfolger von Mark Webber, 2014 im Red Bull, hat dann sogar besser performt als Vettel in dem Jahr. Hat einige Rennsiege geholt, auch danach mit Max Verstappen als Teamkollegen. Bevor dann irgendwie random, wahrscheinlich wegen Gehalt, zu Renault gewechselt ist, das Team mit aufgebaut hat, hat dann wieder ein paar Podien eingefahren, um dann wieder irgendwie random zu McLaren zu wechseln, wo es dann gar nicht mehr lief, aber er trotzdem noch irgendwie letztes Jahr einen Sieg irgendwie durch Glück bekommen hat. Weil, sagen wir mal ehrlich, Lando Norris hat eigentlich die 2 Jahre lang ihn dominiert. Mit Abstand. Für mich ist auch Lando Norris einer der talentiertesten Fahrer, der zurzeit im Feld ist. Der viel zu underrated ist. Weil wenn ich wirklich sehe, wo Ricciardo als mehrfacher Grand Prix-Sieger rumfährt und wo Norris rumfährt, naja.
Ja, das kann man natürlich immer ganz gut sehen. Und Lando Norris streamt ja auch immer manchmal auf Twitch, wenn er gerade frei
Ja.
hat.
Finde ich übelst nice. Ich habe den auch immer verfolgt. Wo Corona war, gab es ja NotZGP. Da haben wir Formel 1-Fahrer mit Streamer, unter anderem auch deutsche Streamer wie Pete's Meat oder Felix von der Laden, haben die zusammen Grand Prix gefahren.
Da kann ich mich an ein Video erinnern, wo Lando Norris versucht hat, so einen Wagen zu fahren, sich dann erstmal anfangs immer wieder rausgedreht hat.
Jo.
Das war auf Baku, war das gewesen.
Ich verfolge den auch öfters und schaue mir auch an, weil der testet auch ab und zu so Formel 1 an, so hat er auch F1 2022 hier gespielt und so weiter. Und ich finde immer nice, wie er das dann so drinnen kommentiert immer so mittlerweile, wenn er selbst fährt. Also wie gesagt, Lando Norris ist einer der für mich sympathischsten Fahrer im Feld, wenn nicht sogar der sympathischste. Weil ich muss
Ja.
zugeben, ich bin und bleibe immer noch Vettel-Fanboy, aber das Kapitel endet ja bald ab, dazu kommen wir ja später nochmal. Ja, kommen wir erstmal zur These 2. Max Verstappen setzt sich trotz Regelanpassung aufgrund seiner fahrerischen Klasse durch und wird nach Sebastian Vettel und Fernando Alonso der jüngste Doppelweltmeister der Formel 1-Historie. Sag mal, wie es ist. Wir können es zwar noch nicht bestätigen, aber es sieht bis jetzt verdammt gut aus.
Ja. Also ich bin auch der Meinung, dass es gut für ihn laufen könnte und dass er sich den zweiten WM-Titel holen wird. Dass er dann so einen ähnlich guten Lauf hat wie bei Sebastian Vettel. Als der Red Bull war, der auch viermal in Folge, ja, müsste viermal
Ja.
gewesen sein, gewonnen. Und in den Zeitungen wurde er schon als zweiter Stuhlmacher gefeiert, bis Vettel dann eine ziemlich große Pechsträhne hatte, als er zu Ferrari
Und
gewechselt
das
ist.
Problem war ja, 2014 gab es eine Reglementanpassung und dann war halt Mercedes das Maß aller Dinge mit der Hybrid-Ära. Und dann hat sich halt Vettel 2015 seinen Kindheitstraum entwickelt und ist zum Team seines Formel 1-Idols Michael Schumacher gewechselt. Man muss dazu sagen, alle stempeln das als kompletten Fehlschlag ab, aber Vettel ist immer noch der dritterfolgreichste Ferrari-Pilot, wenn man jetzt allein die Siege anschaut. Er hat zwar jetzt keinen Weltmeister geholt, aber nach Michael Schumacher und Niki Lauda ist er mit Siegen der dritterfolgreichste Ferrari-Pilot. Also ein Fehlschlag war es jetzt auch wieder nicht. Und man muss dazu sagen, Ferrari hat jetzt, obwohl es immer so gesagt wurde, nie das konkurrenzfähigste Auto. Haben zwar ab und zu immer mal ein paar Rennen gewonnen, vor allem 2017 und 2018. Aber jetzt zu sagen, die sind jetzt weltmeistertauglich gewesen, naja, damals war auch schon Binotto ihr Teamchef gewesen, vor allem da bis 2018. Und ich kann Binotto auf den Tod nicht leiden. Ich finde, also ich frage mich immer noch, wieso die überhaupt noch da ist. Der hat so viel Scheiße schon verzapft. Ey. Naja. Wollen wir mal zur dritten These kommen?
Ja, sehr gerne.
Fernando Alonso trumpft auf im zarten Alter von 40 Jahren noch einmal und gehört zum erweiterten WM-Kandidaten. Ne.
Das würde ich jetzt so nicht
Ich auch
unterschreiben.
nicht. Man muss sagen, Alonso hat sein Potenzial gezeigt, was er noch hat. Kanada, wo er in die erste Startreihe gefahren ist. Aber der Alpine ist und bleibt ein noch zu schlechtes Auto. Also, ich denke, vom reinen Talent, wenn du jetzt Alonso in einem Ferrari oder Red Bull setzen würdest, würde er locker um die WM mitkämpfen können. Aber ich denke, mal Alpine würde es nichts mehr werden.
Na, weil er auch gut verteidigen kann und sich gerne
Das ist
überholen
halt ein Fahrer, so
lässt.
ein Rentner. Also, der geht halt der Meinung nach, ich zieh nicht durch. Entweder knallt's oder du ziehst zurück.
Ja.
Und.
Und ich sehe gerade, Kai nähert sich an.
Na? Mal sehen, aber. Nee, aber ich bin mal gespannt. Alonso wechselt ja nächste Saison zu Aston Martin. Und bin ich mal gespannt, ob Aston Martin endlich mal ein ordentliches Auto hinstellen kann für Fernando Alonso.
Ja, ob das so ein guter Move war, nach Aston zu
Ich.
wechseln, bei dieser Leistung, bei den Mühen, die die gerade anbieten für ein Vettel.
User joined your channel. Guten Tag,
Hallo.
Kai. Wir werten gerade ein paar
Ja.
Formel-1-Thesen aus, nur dass du heute den Stand bist. Zurzeit sind wir bei Fernando Alonso und seinem Wechsel zu Aston Martin, um dich auf den Stand zu bringen.
Ja.
Na, ich denke also, um die Büchse der Pandora zu öffnen und jetzt das Fahrerkarussell-Chaos zu öffnen, ich glaube, er hatte keine Wahl gehabt. Ich glaube, Alpine hätten ihn so oder so nicht verlängert, weil sie eben auf Piastri gesetzt hatten, weil sie zu dem Zeitpunkt davon ausging, dass sie Piastri jetzt in die Formel 1 holen wollen. Dass dann Piastri sagt, ich habe keinen Bock auf euch und geht zu McLaren, ich bin eine andere Geschichte.
Das kann auch gut passieren. Oder der Sergeant kommt rein.
Das sah
Dass die Formel 1 wieder ein paar mehr US-Fans bekommt.
ja, aber ich denke nicht, dass es Alpine wird. Oder Aston Martin. Ich war ja lange Zeit im Gespräch, ob das Formel 1-Team Andretti in die Formel 1 kommen wird oder das US-Team. Aber das hat ja zurzeit auch eher stagniert. Jetzt ist ja die Rede davon, dass das Team dann mit Audi-Motoren fahren wird irgendwann und dadurch dann eben noch ein paar US-Amerikaner mit in die Formel 1 kommen. Aber man hört lange nichts davon.
Hey, wake
Na, zurzeit ist es in den USA ja eher so, dass die NASCAR oder IndyCar schauen.
Aber mit.
Und wenn die Formel 1 auch nochmal ein paar US-Fans bekommt und große Firmensponsorings hat, ist auch für die ein bisschen förderlich und lukrativer vor allem.
Natürlich, ich muss sagen, die Formel 1 ist ja eh gerade ein riesiger wachsender Markt in den USA. Du hast auch zum Teil Drive to Survive, die ja kontroverseste Serie, die es so gibt. Also um die Formel 1. Und ja. Ja, wollen wir mal zur nächsten These kommen oder habt ihr noch was zu erwähnen?
Ich gerade nicht. Wobei doch, ich hätte eine Frage. Warum ist Drive to Survive so kontrovers? Ich habe die Serie noch nicht geschaut.
Naja, ich habe es auch kaum geschaut bis jetzt, aber der Vorwurf ist halt, dass die Sachen mehr aufziehen, als es in Wahrheit so ist. Und das stört halt vor allem so Formel 1-Fahrer zum Beispiel. Max Verstappen stört das zum Beispiel. Es wird halt nicht alles wirklich so 100% des Originalgetreu nachgegeben, was halt verständlich ist, weil die Serie soll halt spannend, aufregend und sie wollen halt auch teilweise Stress und Clash verbreiten, der wahrscheinlich nicht ganz so krass ist, wie sie es manchmal tun.
Na gut, dass die F1 sowieso ist, gerade ziemlich hinter Cash hinterher ist, das lässt sich nicht bestreiten.
Natürlich nicht. Schaut einfach mal an, wo mit den Formel 1 Strecken sind. Abu Dhabi, Katar, Saudi-Arabien, Bahrain. Ja.
Ja, das verstehe ich sowieso nicht, warum Katar drin ist. Einfach ein Staat, der Menschenrechte von vorne bis hinten verletzt und Terror unterstützt und sowas dann als Rennstrecke genommen wird. Aber der Nürburgring, eine Traditionsrennstrecke oder der Hockenheimring, der ist gar nicht
Oder
drin.
Monaco, die der Weißen rauszufliegen. Oder Belgien, die bei der Weißen rauszufliegen zurzeit.
Belgien sogar auch. Boah, das fällt ein richtiger Rückschlag.
Natürlich. Aber die gleiche Begründung kannst du fragen, wieso man in Katar eine Weltmeisterschaft austrägt im Winter.
Ja.
Und das, ja.
Geldmacherei.
Und dabei ist es auch egal, wenn Saudi-Arabien nebenbei gerade Bomben einschlagen, wir fahren trotzdem rennen.
Das war ja damals, wo die Fahrer kurz davor waren, sich zu weigern, dort
Ich
zu
hätte
fahren,
mich
weil es
geweigert.
einfach viel zu gefährlich
Ich
war.
glaube, hätte Sebastian Vettel damals kein Corona gehabt, ich glaube, den hätte ich zugetraut, dass der sich geweigert hätte.
Das finde ich ist so ziemlich schade an dem Sport. Teilweise sagen die mal, wie Race as Run, die tragen Regenbogenflaggen, aber die Rennen werden in Staaten veranstaltet, wo Menschenrechte ein Fremdwort sind.
Deswegen sage ich auch, also Vettel hätte es zugetraut, dass er das durchgezogen hätte. Weil Vettel ist ja eh so der, der auf Krawall gebürstet ist.
Ja.
Und ja.
Ja, die ganze Thematik ist halt, ja, absolute Doppelmoral. Wie Dave es ja schon gesagt hat, also ja, wie Race as Run, aber natürlich fahre ich dann in solchen Staaten, wo es schwierig ist, und wenn ich dann die Regenbogenflagge dann abmachen muss oder für keine Werbung mache, finde ich es einfach heuchlerisch und falsch, tut mir leid. Klingt vielleicht ein bisschen bizarr oder ein bisschen direkt meine Aussage, aber dann sollte man es ganz lassen, wenn man es nur aus Heuchelei macht. Klar, man unterstützt das vielleicht, aber dann sollte man es auch so ehrlich sein und sagen, ich ziehe das komplett durch oder mache da eine konsequente Linie. So ist das einfach inkonsequent und absolute Doppelmoral, und das finde ich äußerst kritisch und zu verurteilen. Also weiß ich nicht. Hat für mich einen sehr, sehr faden Beigeschmack.
Na, weil es halt,
Ja.
ich.
Das ist wie wenn ich sage, ich bin gegen Rauchen und mache Werbung für Marlboro als
Ja.
Beispiel. Ja, also deswegen, das finde ich immer eine schwierige Situation, und naja, also klar, Geld regiert die Welt, und ohne Kommerz kommt man nicht weiter.
Ja. Kommen wir mal zu These 4. Mit George Russell, Carlos Sainz und Lando Norris werden gleich drei Piloten ihren ersten Formel-1-Sieg einfahren.
Gut, bei George Russell kann ich es mir durchaus vorstellen, dass er irgendwann sich einen ersten
Er hat
Platz
zumindest mal
holt.
die Pole in Ungarn geholt. Und dann war halt ein wilder Rennverlauf gegen ihn gewesen. Sonst wäre da vielleicht auch mehr drin gewesen. Vor allem nach der Ferrari-Strategie.
Wer war der Dritte gewesen? Du hast Lando Norris, George Russell und?
Carlos Sainz.
Ja, also klar, unmöglich ist das mal nicht, aber weiß ja nicht, ob McLaren das in der Lage ist dazu, oder ob Russell halt wirklich den großen Move schon machen kann. Also möglich ist es nicht, aber ich finde es eher gewagt, sage ich mal so. Ich glaube es eher nicht, ist meine Tendenz, weil ich glaube, McLaren wird nicht so krass sein, dass die jedes Mal um einen Rennsieg mitfahren werden. Klar, Mercedes-Team vielleicht gegen Ende der Saison, wenn das Fahrzeug wieder noch besser wird, aber
Ja,
ja,
und Carlos.
meine Meinung ist dazu, das glaube ich eher nicht.
Na, bis auf Carlos Sainz, der hat es ja in Großbritannien geschafft, seinen ersten Formel-1-Sieg einzufahren. Als den können wir auf der Liste streichen. Wie gesagt, George Russell, glaube ich, dass es machbar ist. Und Lando Norris, glaube ich, wenn dann nur in irgendeinem Chaosrennen, was weiß ich, Monsunregen oder Massenkarambolage oder sei es halt, dass alle Red Bull und Ferrari sich da vorne weggekegelt haben und die Mercedes auch nicht gerade das stärkste Auto haben an dem Wochenende.
Ja, dass er durch Glück gewinnt, davon gehe ich auch aus.
Kommen wir mal.
Weil dafür ist der McRae noch ein bisschen zu schlecht.
Definitiv. Kommen wir mal zur These 5. George Russell läuft Lewis Hamilton teamintern den Rang ab. Nach der Saison verabschiedet sich der Rekordweltmeister in den Ruhestand. Zum Glück ist heute einer nicht mit hier dabei, der das schon direkt widerlegt hätte.
Ja.
Weil, wie er vielleicht schon mitbekommen hat, im letzten Podcast, Scotty ist ein Hamilton-Fanboy. Ich muss zugeben, ich bin ein Vettel-Fanboy, alles schön und gut, aber er ist halt ein sehr, sehr großer Hamilton-Fanboy. Falls du das hören solltest, Scotty, Grüße gehen an dich.
Verstappen hat besseren Maschineneinsatz gezeigt. Muhaha.
Ja, wenn.
Ja, also ich denke, kann durchaus, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, kann durchaus passieren. Also Vettel hat, nicht Vettel, Lewis Hamilton hat eigentlich alles erreicht in diesem Sport. Gut, höchstens die meisten Weltmeistertitel alleine, aber meisten Rennsiege zum Beispiel, so dermaßen viel Erfahrung und mehrere Generationen mitgemacht. Also ich würde es, denke ich mal, nicht anders machen. Und vielleicht hätte ich es letzte Saison schon gemacht, aber vielleicht nochmal einen WM-Titel holen, das kann die Motivation sein, aber wäre durchaus denkbar und möglich, dass er halt sagt, okay, kommen die jungen Leute dann ran, dem Rang wird abgelaufen, und dann höre ich auch am Ende der Saison.
Also, wenn man auf die reinen Zahlen schaut, ist er definitiv schon mal ziemlich ausgeglichen. Ich glaube, Hamilton war nur einmal mehr auf dem Podium gewesen als Russell. Russell war aber definitiv der konstantere Fahrer. Also bis auf ein Rennen diese Saison war Russell immer in den Top 5 gewesen. Das war Großbritannien, wo er ausgeschieden ist. Sonst war er immer in den Top 5 gewesen. Auch in den Qualifyings ist er meistens besser gewesen als Lewis Hamilton. Und ja. Also es ist nicht mehr so, dass Hamilton unangefochten auf Platz 1 ist bei Mercedes. Aber Hamilton hat zumindest in einem Interview gesagt, dass er noch Bock hat, dass er noch weitermachen möchte. Aber Hamilton ist ja auch einer, der auch sehr viel anderswo aktiv ist. Er hat ein eigenes Formel-E-Team. Er hat jetzt Anteile an einem NFL-Team gekauft. Ich glaube, er hat auch mittlerweile eine Modemarke und alles. War auch Synchronsprecher schon im Film. Ich weiß zumindest, dass er bei Cars 2 Synchronsprecher war. Und ja, also wie gesagt, dieser Mann ist alles außer jetzt nur auf die Formel 1 fokussiert. Hätte die WM 2021 oder wäre die WM 2021 nicht so spannend gewesen, hätte es sogar bei Top Gun 2 mitgespielt, als Hauptrolle oder als eine da, eine Filmrolle mit. Aber weil die WM so spannend war, musste er leider absagen. Also, denkbar wär's, aber mal sehen. Der Mann lässt sich eh nicht in die Karten schauen. Ja. Wenn ihr nichts weiter hinzuzufügen habt, kommen wir mal zur These 6. Aston Martin macht einen großen Sprung nach vorne. Sebastian Vettel holt den ersten Formel 1-Sieg seit Singapur 2019. So, jetzt könnt ihr alle lachen mal kurz. Nee. Ja.
Dafür ist die Mühle zu schlecht.
Das Auto.
Viel das zu Auto schlecht. Ist. Da tut sich ja gar nichts bei denen.
Na, es tut sich schon viel bei denen, nur irgendwie bringt das nichts. Die haben ja einmal komplett das Auto von Red Bull kopiert gehabt am Anfang der Saison. Und sagen immer, sie bringen große Updates mit, aber so richtig bringt es nicht. Na gut, man muss sagen, mittlerweile schaffen sie es schon, in die Punkte mal zu fahren. Haben sie ja die letzten Rennen mal gezeigt, aber so da, wo sie eigentlich hinwollen und Podien und Siege mitfahren, das sind sie sehr, sehr weit entfernt. War schade, ich würde es Vettel nochmal gönnen.
Oder du besonders traurig bist oder bist du enttäuscht?
Beides. Das Potenzial ist da. Das Team hat so viel gekauft und investiert in Standorte, haben sich Personal geholt von anderen Teams auch unter anderem. Also die Ausgangssituation war perfekt gewesen eigentlich. Und dann auch mit einem viermaligen Weltmeister, der bekannt ist, dass er auch sehr viel gutes Feedback geben kann und auch sehr aktiv ist, mit den Mechanikern zu reden und was besser gemacht werden kann. Als die Ausgangslage, also sie hatten auch einen guten Geldgeber mit Lawrence Stroll, der genug Geld reingebuttert hat in die Olga. Und dass dann daraus dann so ein Drecksauto hinstellen, ist schon sehr, sehr ernüchternd.
Also bist du schon enttäuscht?
Ja, ich bin enttäuscht von Aston Martin. Vor allem, weil die halt mit der Grund sind, dass Vettel dieses Jahr mit aufhört. Weil Vettel ist entfordert gesagt, dass der Tiefpunkt für Sebastian eben Österreich war, wo er eben letzter war und eben nur da hinten rumgeguckt ist. Und dass auch Vettel bei seiner Entscheidung, die Formel 1 dieses Jahr am Ende zu verlassen, nur noch bestärkt hat. Ja, wollte noch was sagen, sonst kommen wir zur These 7.
Ja, da sieht man das nicht mal, das Geld, was bringt, was der Stroh sein Vater da reinpumpt, um die Karre auf Vordermann zu bringen.
Ja, man sagt immer, Geld ist nicht alles ab. Die haben sich ja wirklich Personal geholt, haben die Standorte vergrößert und alles. Haben ja wirklich Personal von Red Bull und Mercedes geholt. Weil es ja die zwei besten Teams aktuell mit sind. Oder Mercedes ist das drittbeste Team, aber zu dem Zeitpunkt waren es halt die zwei besten Teams gewesen. Also. Und dazu eben noch große Regeländerungen im Reglement, was natürlich auch eine große Chance gewesen wäre. Schlecht. Kommen wir mal zur These 7. Mick Schumacher setzt die Erfahrungen aus seinem Lehrjahr 2021 erfolgreich um und fährt regelmäßig um die Punkteränge mit. Im teaminternen Duell beißt sich Haas-Rückkehrer Kevin Magnussen am Deutschen die Zähne aus.
Ja, kann es wenigstens offen halten, würde ich sagen. Oder es ist die Möglichkeit noch im Laufe der Saison, aber Zähne ausbeißen würde ich das nicht nennen.
Also, dass er zumindest um die Punkte mitfährt, ja. Hat er oft genug die Chancen, hat auch ein bisschen Pech gehabt, hat auch ein bisschen Unvermögen gehabt. Aber im Team Intern Duell ist Magnussen schon noch eine kalkgroße Nase vorne.
Dominanter.
Also.
Der Big Macht hat noch ein paar kleine Fehlerchen, die sich halt immer wieder
Ja.
summieren. Und er hat halt, wie du schon gesagt hast, ziemlich viel Pech gehabt am Anfang. Weil die Karre mal ausgefallen ist oder ein weiteres technisches Problem dazu
Oder auch
kam.
mal gedreht wurde oder sowas. Aber hat auch sehr viel Selbstschrott gemacht, wie zum Beispiel im Qualifying in Saudi-Arabien, wo er das Auto komplett zerlegt hat. Oder in Monaco, wo er das Auto komplett zerlegt hat. Oder wo er in Miami Vettel abgeräumt hat. Das war so, na, 50-50 Fall, aber trotzdem hätte er zurückgezogen, hätte er Vettel auf der nächsten Geraden gehabt. Ja. Er muss halt noch sehr viel lernen. Vor allem braucht er jetzt erstmal ein neues Cockpit, aber er hat jetzt seinen Vertrag bis jetzt noch nicht verlängert. Und ja, er muss sich gerade mal ein Team suchen. Entweder verlängert er bei Haas oder geht weiter oder er muss zumindest was machen. Weil Haas hat zumindest die Vertragsgespräche zurzeit auf Eis gelegt.
Was wäre dann die Alternative für Haas, wenn er nicht genommen
Also bei
wird?
Williams sind noch Plätze frei. Weil Latifi wurde noch nicht bestätigt. Albon ist ja schon verlängert. Bei Alfa Romeo ist ja Guanyu Zhou noch nicht bestätigt. Bei Alpine ist ja der Nachfolger von Lando Alonso noch nicht klar. Bei AlphaTauri ist ja Pierre Gasly. Der hat zwar eigentlich einen Vertrag, aber da wurden ja diese Woche die Türen geöffnet, zu einem anderen Team zu gehen, wo er auch zum Beispiel bei Alpine gehandelt wird. Also ist bei AlphaTauri auch noch was frei. Was natürlich dann wieder die Schiene zu Red Bull offenlegen würde. Und ja, McLaren ist hat er auch noch. Nicht offiziell.
Also stopp.
Also McLaren hat
Red
er auch noch nicht offiziell bestätigt. Also bestätigt wurde zwar eigentlich, dass Piastri fährt, aber offiziell wurde es dann noch nicht gemacht. Also ist da auch noch theoretisch ein Platz frei.
Also ich glaube, Kevin Großkreuz macht das.
Kai.
Ja.
Ein Fußballwitz in die Formel 1 rüberzubringen, ist schwach.
Das macht halt Jogo.
Okay.
Was?
Bitte müde dich.
Nee.
Kommen wir mal zu These 8, um diese peinliche Stille jetzt zu überdecken. Guanyu Zhou überrascht in seiner Rookie-Saison und holt mehr Punkte als Valtteri Bottas. Dazu habe ich mir extra mal die Seite
Dann.
aufgemacht. Und kann ja mal sagen, wie zurzeit der aktuelle Punktestand ist. Valtteri Bottas ist zurzeit auf Rang 9 mit 46 Punkten und Guanyu Zhou ist auf Platz 17 mit 5 Punkten. Das sagt er zumindest erstmal alles, oder?
Ja.
Ah, bodenlos.
Obwohl ich sagen muss, ich habe mir das erste Rennen in Bahrain angeschaut, wo ich an die Punkte gefahren bin und habe mir das. Und hab mir da die chinesische Variante geschaut, wo die chinesischen Moderatoren darauf reagiert haben. Also das, was bei uns Ralf Schumacher und Sascha Ross sind. Habe ich eben im Chinesischen geschaut. Und ist mir übelst abgegangen. Bei Guanyu Zhou, weil der hat immer zwischendurch Hamilton überholt, ist mir übelst abgegangen, als übelste. Als wenn, was weiß ich, gerade irgendwie der Sieg verkündet worden ist über irgendwas. Und dann, wo es hieß, er ist in der Punkten drin, die sind ausgeflippt, dass wir gerade Neujahr wäre.
Ja, aber für die ist das auch ziemlich neu. Chinesen, der F1.
Gab es schon lange nicht mehr. Zumindest kann ich mich an keinen Fahrer im letzten Jahrtausend, also seit der Jahrtausendwende erinnern, der aus China kam.
Letztlich.
Ja, kommen wir mal zur These 9. Alle Fahrer holen im Saisonverlauf mindestens ein WM-Zähler.
Nein.
Wenn wir jetzt Nico Hülkenberg ausrechnen, der ja nur zwei Rennen gefahren ist, der nicht zum aktiven Fahrerfeld gehört, fehlt eigentlich nur noch einer Fahrer. Und wer ist das? Was denkt ihr?
Was?
Also bisher hat ein
Coole
Fahrer im
Frage.
aktiven Feld keine Punkte geholt. Wer denkt ihr, ist das?
Bis jetzt noch keine Punkte. Boah.
War das nicht
Ja,
Latifi?
Nicolas Latifi hat
Ja.
als einziger Fahrer noch keinen Punkt geholt.
Bodenlos.
Ja, wir wissen ja, das ist der absolute GOAT. Der hat mehr Trainingssessions gewonnen als Lewis Hamilton diese Saison. Aber hat einfach keinen Punkt geholt.
Wann hat Albon mal einen
Der hat
Punkt
sogar drei
geholt?
Punkte schon geholt.
Pff.
Einmal hatte das, oh, ich weiß nicht, welchen Rennen das war, wo sie übelst lange durchgefahren ist und erst in der letzten Runde in die Box gegangen ist. Ich glaube, das war Spanien oder so gewesen. Aber man kann ja mal schauen. Ich bin ja top vorbereitet hier. Ich muss nur mal schnell auf die Rennergebnisse schauen. Das finde ich schnell heraus. Überbrückt die peinliche Stille mit der letzten These zum Auswerten. Und zwar die letzte These ist: Mit der neuen Besetzung der Formel 1 Rennleitung kommt keine öffentlichen Diskussionen zwischen Top-Teams bei der Regelauslegung wie noch unter Michael Masi auf.
Nach dem Stichwort Michael, no, Michael, that's not so right. Bis jetzt gibt es noch keinen Anlass, dass die Teams sich öffentlich beschweren. Aber jetzt, seitdem der Michael weg ist, würde ich sagen, das könnte sich tatsächlich in der Tat gelockert haben, weil es da das neue Reglement gibt, dass die Teams keine Verbindung mehr zur Rennleitung haben oder irgendwie so.
Ja, so in die Richtung. Was auch meiner Meinung nach richtig ist, weil es hat immer so ein bestimmtes Maß an Trash-TV, habe ich das Gefühl, wenn die miteinander reden.
Nach dem Motto, hilf mir, Jungpleite
Naja.
verzweifelt.
Und vor allem nicht mehr dieser
Foto.
Bazarhandel, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Ihr werdet zurückgestuft, weil mir jetzt das Rennen stand. Aber nur, wenn der nicht vor uns ist. Wir lassen Ocon auf Platz 1. Okay, machen wir es so.
So nach dem Motto, wie beim Hilf mir-Erzähler. Toto möchte unbedingt, dass Hamilton gewinnt. Koste es, was es wolle.
Ja.
Das ist teilweise auch komisch, weil es dieses Strafsystem. Manchmal gibt es für gar nichts Strafe, obwohl es hätte eine Strafe geben müssen. Und es gibt manchmal Strafen, obwohl man hätte sagen können, gut, Rennunfall.
Unfall.
Aber das war eigentlich schon immer so gewesen. Nur so richtig auf. Also, dass es bekannt wurde, war es halt eben letzte Saison, weil es da eben Top-Teams betroffen hat. Weil zum Beispiel auch 2019 hier, Vettel Kanada, wo ihm sein Sieg aberkannt wurde. War auch so in der Richtung, muss man nicht machen. Und dann hat es, glaube ich, irgendwann mal Hamilton gemacht und dann gab es keine Strafe. Deswegen ist es immer so mega random.
Das stimmt.
Ich gehe gerade die Rennen durch, wann es war. Es war, glaube ich, war Spanien gewesen. Nee, Spanien war es auch nicht. Muss ja nach Miami schauen. Vor allem, ich finde es schön, ich bin gerade auf der offiziellen Formel 1-Seite, wo ich das nachschaue. Und die ist eigentlich auf Englisch, aber mein Computer übersetzt es auf 9. Und deswegen, wer kennt es nicht, auf Platz 10 war der Lanzenspaziergang. Wer kennt nicht? Der Lanzenspaziergang im Aston Martin. Ja, aber ich kann nicht mal genau sagen, wann der Williams mal in den Punkten war. Weil auf Platz 10 ist immer nur der Lanzenspaziergang gerade. Möchtest du nach Australien noch schauen? Was da gewesen? Australien hat zumindest Albon einen Punkt geholt. Ja. Haben wir zumindest eine Antwort. Australien hat einen Punkt geholt, Albon. Naja, aber wenn wir generell mal auf die Saison zurückblicken, es ist schon einiges passiert in dieser Saison.
Definitiv, vor allem die Ausfälle von Ferrari.
Aber beginnen wir erstmal bei vor der Saison. Der Ukraine-Krieg, der auch zur Folge hatte, dass Magnussen, nicht Magnussen, dass Mazepin rausgeworfen wurde. Was auch die größere Diskussion ausgelöst hat. Was seid ihr der Meinung, zu Recht oder zu Unrecht? Ist Mazepin also zu Recht aus der Formel 1 rausgeflogen oder?
Die Art und Weise würde ich sagen, nicht zu Recht, aufgrund seiner Leistung zu Recht.
Ja gut, sein Sponsor war halt ziemlich krass mit Putin. Der Best
Buddy. Ja, aber da kann er gut, sein Vater ist halt damit dabei, das ist definitiv klar. Aber ja, es ist halt eine schwierige Situation, sag ich mal so. Ich will mich da aber auch nicht zu weit aus dem Fenster legen mit irgendwelchen Aussagen oder irgendwelchen Halbwissen glänzen. Deswegen, klar, ich weiß, der Sponsor müsste meines Wissens auch eng, wie du schon sagst, mit Putin in Verbindung sein und der Vater ja auch, was solche Bereiche angeht. Deswegen kann man nichts anderes als nichts gewusst haben könnte. Aber es ist halt die Frage, ob er als Sohn da so krass involviert ist in dem Geschäft oder ob er einfach nur das Geld bekommt wie bei Store. Das ist halt das Ding. Was seine Leistung angeht, definitiv, was das angeht, kann ich leider nicht genau beurteilen. Dazu will ich mich auch nicht weiter äußern.
Ja, dann generell die Saison. Das große Aero, Regeländerung, weil er die kompletten Autokonzepte geändert hat, um das Hinterherfahren einfach zu machen, um die Dirty Air, wie man sie nennt, zu vermeiden. Was wir bis jetzt sagen können, ein voller Erfolg quasi. So viel Überholmanöver habe ich, glaube ich, in meiner Formel 1 Zeit noch nie gesehen. Und vor allem auch, wie sie überholen in der Kurve, zu dritt in der Kurve. Oder was weiß ich, das DRS zieht sich teilweise über eine Sekunde ran auf der Geraden oder sowas. Also das hat sie mit der Formel 1 wirklich richtig bereichert. Oder wie seht ihr das?
Es gibt jetzt mehr Action und mehr Spannung, die man dann sehen kann. Wenn die Karren sich vorher rausgedreht haben, oder das war gar nicht möglich, war, finde ich auch, dass das Ganze jetzt durch das neue Aero-System ein spannender wurde. Wobei es einfach natürlich ein bisschen trickiger war, weil die Wagen ja durch dieses Bouncing immer gehüpft sind. Was auch für die Fahrer nicht gut war.
Ja. Das Bouncing war ja auch so eine Sache, was ja vor allem Mercedes getroffen hatte. Da gab es ja die Szenen zum Beispiel in Kanada, wo Hamilton kaum aus dem Auto rauskam, weil er solche Rückenschmerzen hatte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es längerfristige körperliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen kann, vor allem auch fürs Gehirn. Wenn ein Gehirn 56 Runden durchgeschüttelt wird, ich glaube nicht, dass das so gut ist dafür. Also, bin ich auch der Meinung, dass es spätestens nächste Saison abgestellt werden muss. Zumindest in dieser Enormität, wie es diese Saison war. Aber kommen wir jetzt endlich mal auf die Rennen zu sprechen. Bahrain. Der Saisonauftakt, keiner wusste wie und was. Vettel ist gar nicht erst gestartet. Der ist ja mit Corona positiv die ersten zwei ausgefallen. Also kam ein gewisser Nico Hülkenberg zurück in die Formel 1 für zwei Rennen. Was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Gewonnen hat das Rennen Charles Leclerc für Carlos Sainz vor Lewis Hamilton, weil halt die beiden Red Bulls durch technische Probleme beide ausgeschieden sind. Dann Saudi-Arabien war auch wieder so ein Rennen gewesen. Nick Schumacher hat im Qualifying sein Auto komplett zerberstet. Also wirklich mal komplett. Und ja, im Rennen war es dann eine gewisse, ich sag mal, Meta-Ebene. Das heißt, Verstappen und Leclerc haben sich duelliert und duelliert und duelliert. Und dann, wie sie das auf die Geraden gemacht haben, dass sie teilweise gebremst haben, dass der andere vor sie gefahren ist und dass sie das DRS bekommen, alles, das war schon ein richtig nicer Kampf gewesen.
Und das macht die Formel 1 auch aus, diese spannenden Action-Camp, wie man immer sehen kann. Manche Rennen sind ja teilweise so langweilig, wo einfach gar nichts passiert. Wie meiner Meinung nach Monaco. Okay, dieses Jahr war es, hätte spannend werden können. Aber sonst ist das halt, wie ich das immer so schön sage, auch in unserer Fun-Liga. Monaco ist halt einfach so eine reine Stadtrundfahrt, wo gefühlt nichts passiert.
Wenn wir gerade bei Stadtrundfahrt sind, das dritte Rennen der Saison war auch wieder ein Stadtkurs und das war Australien Melbourne gewesen, was ja dann das erste Mal mit der neuen Streckenauslegung gefahren wurde und auch das erste Mal seit 2019, weil es ja in den zwei folgenden Jahren durch Corona eben nicht gefahren wurde. Erkenntnis, Verstappen ist ausgeschieden durch technische Probleme, Leclerc hat das Ding easy vor Perez und Russell gewonnen und ja, was da besonders war, war der Schrotthaufen von Aston Martin. Ich glaube, an dem Wochenende haben die beiden Fahrer zusammen das fünfmal zerlegt, das Auto. Und das ist das legendäre Meme-Runde von Vettel auf dem Motorroller auf der Strecke entstanden. Das kennt ihr doch, oder? Das Meme mit Vettel auf dem Roller.
Ja.
Keine Ahnung, ich mal am Rande vielleicht mitbekommen.
Ich fand immer so, wenn die das so die Kommentatoren hinterher gelegt haben, but here comes Sebastian Vettel. Da mit dem Roller oder was weiß ich. Wo sie den Roller so überall reingefügt haben. Das war so ein richtiges Meme-Bild. So den Roller mal bei der MotoGP eingefügt und so weiter. Ah. Ja, danach kam eine neue Rennstrecke, die einzige neue Rennstrecke in diesem Jahr. Mit Imola. Was ja.
Was mit Eiscreme-Eskapaden?
Kai.
Das ist so ein richtiger Kai-Witz, ist das, ne?
Ja, was denn? Der war einfach qualifiziert.
Das gibt 2 € in die schlechte Witzekasse, die ich jetzt einführen werde.
Ich mache ja nur gute Witze. Da muss ich
Ja.
nichts zahlen.
Naja, Miami, neue Rennstrecke, viel Trubel. Strecke verläuft um ein, oder die Strecke ist auf einem Parkplatz eines NFL-Stadions. Für mich war es am Ende mehr Trubel, also mehr Make-up als wirklich ein richtiges Rennen, also geiles Rennen.
Warum ist es um ein Stadion, ne?
Bei erst war der Plan, dass es in der Stadt selbst durchverläuft, aber die Stadt hat sich dazu geweigert und da hat der Besitzer des NFL-Teams in den Stadion gesagt, dann mache ich das auf meinem Parkplatz. Ja,
Ah,
was man halt
okay.
so macht, wenn man genug Geld hat.
Aber ich persönlich finde das Schick einfach übelst geil aussieht.
Aussehen geil.
Auch das Ganze drumherum und so.
Anfühlen soll sich ja wie Müll. Die soll ja übelst rutschig sein. Haben es auch gut ins Spiel importiert, aber ja. Ich finde diesen verworfenen Sektor, diesen, glaube ich, Sektor 2 ist das, mit der Schikane und das alles drum und dran, die finde ich eigentlich sehr nice. Aber naja, das Rennen hat dann natürlich Verstappen vor Leclerc und Sainz gewonnen. Und ja, gehen wir mal zu Spanien. Spanien war auch so ein Rennen gewesen. Da hat sich ja einmal Carlos Sainz und einmal Verstappen rausgedreht. Und da war ja dann die legendäre Geschichte gewesen mit Verstappen und seinen DRS-Flügel, was er nicht zubekommen hat oder nicht wieder aufbekommen hat. Oder zu viel gedrückt hat und es dann auf zugegangen ist und alles. Ja. Springen wir direkt mal weiter nach Monaco. In Monaco ist nicht viel passiert, außer diesen peinlichen Regen, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass die Rennleitung sich nicht getraut hat, ein Rennen zu fahren. Was erstaunlicherweise ja Sergio Perez gewonnen hatte. Und kaum gewinnt Perez mal ein Rennen. Alle, Perez kann der Weltmeister werden, darf der Weltmeister werden, darf der vor Verstappen sein und alles. Da gab es ja mal ein, 2 Wochen mal die übelste Perez-Eskapade. Und also, das sind alle, haben alle gedacht, dass Perez jetzt Ansprüche auf Weltmeister hat und alles und schon selbst Weltmeister ist. Das waren immer so 2 Wochen gewesen, bevor sich alle wieder normalisiert haben. Meinungen.
Naja, er hatte eine kurze Glücksträhne gehabt, sagen wir es mal so. Aber danach hinterher hat man ja wieder gesehen, dass sein Teammate das Ganze dann doch eher dominiert hat und gezeigt hat, wie der Hase
Man muss
läuft.
auch sagen, Monaco ist nicht gerade Verstappen seine Premium-Rennstrecke. Zum Beispiel 2015 ist er also, glaube ich, das erste Mal gefahren, ist ausgeschieden im Crash. 2016 ist er, glaube ich, ausgeschieden im Crash. Ich glaube, da hat das Auto sogar zweimal zerlegt an einem Wochenende. Und ja, generell bis auf den Sieg letztes Jahr hatte er meistens eher Pech gehabt auf der Strecke, beziehungsweise es war halt nicht seine Strecke. Aber wer noch mehr Pech auf der Strecke hatte, war halt Charles Leclerc. Also auf seiner Heimrennstrecke so viel Pech zu haben. Bis dieses Jahr ist er noch nie ins Ziel gekommen auf seiner Strecke in der Formel 1 und in der Formel 2. Und selbst wenn es mal läuft, hat die Pole geholt, hätte das Rennen easy dominant gewinnen können. Und was ist? Die Box macht so einen scheiß Fehler und der fällt hinter alle zurück. Oh Mann.
Ja. Oder wo er das Legendenauto von Niki Lauda
Ja,
gecrashed hat.
weil ja die Bremse nicht richtig funktioniert hat, um das zu seiner Verteidigung zu sagen. Aber es macht sich nicht gut, ein Auto von Niki Lauda zu crashen, sagen wir mal ehrlich.
Ja, richtiges Legendencar
Ja.
ist gewesen.
Naja. Danach sind sie ja nach Aserbaidschan gegangen, weil sie dann auch wieder auf Max Verstappen easy vor Perez und Russell gewonnen hatte, weil Leclerc sein Motor wieder mal hochgegangen ist. Naja. Vettel hat ihr dann, also das war ein Rennen, wo Vettel mal gut überzeugt hatte. Aber er hat sich ja leider mal einen Notausgang verirrt und hat dann den Power-Dreher des Jahrtausends gemacht. Ja. Machen wir mal weiter.
Das war verbremst, muss man so sagen.
Ja, das war verbremst, mein Freund. Deswegen gehen wir jetzt auch nach Kanada über. In.
Wenn du denkst, das passt. So, ja, weiter geht's.
Ja, Kanada, wie soll man das sagen? Leclerc hatte da eine Strafe auf sich genommen, weil er Motorenteile wechseln musste. Das heißt, Verstappen ist da easy auf Platz 1 gefahren am verregneten Qualifying und dann kam ja Fernando Alonso, von dem wir ja vorhin schon mal geredet hatten, der sein Audi an Start 3 einstellen konnte, aber das an dem Rennen ja nicht halten konnte, weil es halt ein Alpine ist. Am Ende sah es nochmal ein bisschen nach Spannung aus. Also, es sah so aus, als ob Carlos Sainz eine Chance hätte, aber am Ende hat Verstappen auch doch mehr oder weniger easy gewonnen. Dann gab es ja Großbritannien, wir haben ja schon vorhin über den Crash über Guanyu Zhou geredet, den sie auf den Kopf gelegt hat, ins Kiesbett und dann hinter die Absperrung in den Fangzaun geflogen ist. Und ich sag mal so, wäre das Auto ein bisschen höher geflogen, dann wäre es eine Tragödie gewesen.
Komplett in den Zuschauerraum rein.
Aber auch generell die Fights in Silverstone waren nice. Nach dem Safety Car Restart, der Perez, Leclerc und Hamilton, das alles, wie die gefightet haben, das war ja mal so, das war einer der geilsten Kämpfe, die ich je gesehen habe in der Formel 1, also so ein rein Street Fight. Und natürlich wieder die guten Ferrari-Taktiken, wo sie Leclerc nicht vor Sainz gelassen haben oder nicht vorbeifahren haben lassen. Obwohl Leclerc eindeutig ein eindeutiger WM-Kandidat gewesen wäre oder war. Hat sich Ferrari wieder.
Benvenuto wieder zugeschlagen.
Ja. Naja. Nach Großbritannien kommen wir dann nach Österreich, was erstaunlicherweise Charles Leclerc gewonnen hatte, nachdem es eigentlich bis dahin nach einem dominanten Wochenende für Red Bull aussah. Aber besonders an sich war eigentlich Österreich ein eher langweiligeres Rennen. Außer für Vettel, das war, wie sein Vater sagte, der Tiefpunkt seiner Karriere gewesen. Weil er zweimal rausgecrashed worden ist, unverschuldet. Einmal von Gasly und einmal von Albon im Qualifying. Und ja, danke.
Das war dann gefällter Maschineneinsatz. Ja.
Dann sind wir nach Frankreich gekommen, wo es ganz genau umgedreht war. Da sah erst Ferrari übel stark aus und am Ende hat Verstappen gewonnen.
Ja. Weil Leclerc wieder einen Fehler gemacht hat.
Der hat auch mal komplett weggeworfen gehabt. Da ist auch dieser legendäre No-Schrei entstanden.
Ja.
Ja, sonst an sich war es dann auch ein spannendes Rennen, mehr, nachdem Leclerc weg war. Da hat sich vielleicht nochmal ein bisschen Perez übers Ohr hauen lassen beim virtuellen Safety Car Restart, wo Russell einfach an dem vorbeigefahren ist. Und ja, dann kam ja das am 31. Juli bisher letzte Rennen, bevor sie dann in 14 Tagen wieder weitergeht. Und zwar war es Ungarn gewesen. Vor dem Wochenende natürlich das Thema, dass Sebastian Vettel seinen Rücktritt erklärt hatte. Der viermalige Weltmeister nimmt seinen Helm und hängt ihn an den Nagel, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. Ich finde es sehr schade, weil es gibt das so den berühmten Club der 300er. Es gibt ja kaum Fahrer, die Marke von 300 Rennen erreicht haben. Und Vettel wird am Ende der Saison, sofern er jedes Rennen fährt, 299 Rennen gefahren haben.
Boah, mehr war einfach nicht drin.
Ja. Mehr kann ich auch nicht hinzufügen. Wie gesagt, mich macht's traurig, weil Vettel war so mein Idol gewesen, was so den Sport angeht. Ich habe über den fucking russischen Vortrag gehalten. wie gesagt, Vettel war so mit der Grund, wieso ich die Formel 1 angeschaut habe. Ich schaue die Formel 1 seit mittlerweile 2009. Und ja, ich habe den Vettel durch die besten Jahre bis zu seinen Ferrari-Jahren und jetzt auch bei Aston Martin begleitet. Hab fast jedes Rennen von ihm gesehen. Und ja, ich habe mich schon mit einer gewissen Ja, mit einer gewissen Trauer für diese Nachricht. Aber ich kann es auch verstehen. Es war klar, dass es nicht mehr lange dauern wird. Entweder dieses oder nächstes Jahr war es für mich. Aber ich hatte noch Hoffnung gehabt, weil er noch vor ein paar Wochen gesagt hatte, dass er noch weiterarbeiten möchte bei dem Team und dann das. Ah, hat mich traurig gemacht.
Ja, oder kam auch hinter mit seinen komischen grünen Ansichten an und dann gesagt hat, dass wir die Grünen wählen sollen, er aber in der Schweiz sitzt, dass er natürlich auch in der Formel 1 fährt, was dann ein bisschen widersprüchlich ist.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn man sowas sagt. Er hat uns ja auch nicht seine Meinung aufgedrängt. Deswegen finde ich es immer so schlimm, dass die Leute dann immer so übelst abgehen. Er sagt halt seine Meinung, aber er sagt nicht, wir müssen das machen oder so. Oder er nennt uns nicht Menschen als. Es gibt ja manchmal so Menschen, die so Tatsachen darstellen und dann andere Menschen als Menschen zweiter Klasse behandeln, wenn sie das nicht so sehen. Das ist für mich dann schlimm, aber sonst. Wie gesagt, natürlich kann man Vettel einen Heuchler nennen, das hat er selbst zugegeben. Vettel hat doch gesagt, dass er ein Heuchler ist, weil er das eben so macht. Aber er hat sich halt auch für Sachen eingesetzt. Er hat halt jetzt auch zum Beispiel Autos gefahren, alte Autos, legendäre Autos, die eben jetzt auf einen schadstofffreien Motor umgesetzt worden sind. So ist er, glaube ich, Nigel Mansell sein Auto gefahren. Und auch ein ganz, ganz altes Formel 1 Auto von Renault, glaube ich, in Frankreich. Ja. Und was man auch anmerken darf, er ist nicht nur ein Schwätzer. Er hat sich zum Beispiel auch letztes Jahr in Großbritannien auf die Tribüne gestellt und hat Pfandflaschen gesammelt und aufgesammelt, den ganzen Plastemüll. Aber wie gesagt, das ist immer noch mal ein ganz anderes Thema. Und ich denke mal, dass Vettel das dann jetzt auch weitermachen wird, wenn er seine Karriere beendet haben wird, dass er darauf seinen Fokus legen wird. Was?
Dass der Pfandflaschen sammelt,
Meine
meinst
Güte, Kai. Wieso lebe ich
du?
überhaupt noch mit in diesem Podcast? Meine Fresse, ey.
Ja, ich weiß nicht, beim Fußballport kann ich schon qualifiziertere Beiträge bringen.
Das sind schon mittlerweile 4 € in der Kasse.
Nee.
Ja. Ungarn, um das Rennen jetzt nochmal abzuschließen, war sogar ein relativ spannendes Rennen, weil man hat die Aufregung, oder es war die Demontage von Charles Leclerc und sowieso der Phönix aus der Asche von Max Verstappen, der von Position 10 gestartet ist. Ich weiß nicht mehr, wieso er überhaupt nur von 10 gestartet ist. Ah, ich glaube, der hatte Teile wechseln müssen oder sowas. Nee, im Qualifying ging ja sein Auto nicht, so war das. Da hat er dann Probleme gehabt, Motorenprobleme im Qualifying. So war es ja gewesen. Aber im Rennen war er halt überlegen gewesen, hat auf einer Strecke, wo man eigentlich nicht gut überholen kann, ist erster geworden, hat sich dann als Erstplatzierter weggedreht. Fast Leclerc ist wieder vorbeigefahren, dann hat er Leclerc wieder eingeholt, wieder überholt und trotzdem wieder meilenweiten Abstand rausgefahren. Es war die absolute Demontage von Charles Leclerc im Ferrari gewesen. Eieiei. Ja. Meinungen.
Halt eine
Pech.
Demontage, ne?
Einfach nur richtig Pech und wieder Fehler von Ferrari mit den harten Reifen.
Ja. Bevor wir jetzt zum Fußball kommen, habe ich noch zwei andere Dinge. Wer verfolgt von euch die Formel E? Wenigstens ein bisschen.
Ich gar nicht.
Da war jetzt am letzten Wochenende das Saisonfinale gewesen. Und ein ehemaliger Formel 1-Pilot ist Formel E-Champion geworden. Und zwar ein gewisser Stoffel Vandoorne. Der 2016 und 17, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ne, ich glaube 17 und 18, für McLaren gefahren ist, als Teamkollege von Fernando Alonso. Ja. Und die zweite Nachricht, die ich noch für euch habe, ist. Habt ihr es gestern mitbekommen, was in Tschechien los war?
Nope.
Gestern ist ein Formel 2 Auto.
Ach ja, auf der Autobahn gefahren und die Polizei konnte nicht
Ja,
identifizieren.
und.
Ferrari-Polizei-2-Wagen war
Naja,
das.
und also es war ein Formel 2 Auto, was aber die ganzen Aufkleber wie Marlboro und alles hatte. Und auch die Startnummer von Kimi Räikkönen hatte von 2007. Also das Auto, Formel 2 Auto, wurde komplett wie ein Formel 1 Auto von 2007 designt. Und damit ist er über die Autobahn gefahren.
Oh, wer hat, der kann.
Das müsste man mal hier im Bürokratenstaat Deutschland machen, einfach um ein Zeichen zu setzen. Einfach so.
Ja, du musst erst mal eingeholt werden, das glaube ich nicht so einfach.
Ja. Aber die Fahrer können die sowieso nicht identifizieren, weil er einfach einen Helm auf hat.
Ja. Kann man mal machen. Ja, ich glaube, ich war da nur kritisch, wenn er über solche Kopfsteinpflaster fährt oder sowas, wo er dann keinen Grip hat. Ja. Wechseln wir jetzt mal das Thema. Da kannst du, Dave, erstmal abschalten. Du bist ja nicht so der Fußballaffine. Und Kai,
nope.
Kommen wir mal zu dir. Fußball in Europa ja. Hat wieder gestartet. Legen wir mal mit der dritten Liga los. Arbeiten wir uns dann mal durch bis zur ersten Liga. Dritte Liga-Saison startet, reden wir mal über die sächsischen Vereine, weil wir aus Sachsen kommen. Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue in die Saison gestartet. Jetzt dieses Wochenende mit einem 5:1 Niederlage gegen Wien Wiesbaden.
Ne, ja, gestartet nicht, dann muss ich korrigieren. Haben schon den dritten Spieltag, glaube ich.
Stimmt, die sind schon im dritten Spieltag.
Ja. Und da kann man eher sagen, Erzgebirge Aue, haha.
Die müssen aber trotzdem auf dem Abstiegsplatz sein, Aue.
Ja, das ist klar. Auf Platz 17 mal in den ersten beiden Saisonspielen 2 Unentschieden geholt und danach unglücklich in Mannheim verloren, muss man ehrlich sagen. Und da hat zu Hause eine desolate Leistung gezeigt. Also ist ja die Frage, ob das jetzt an Timo Rost liegt als Trainer, als Coach. Bisher macht das eigentlich ganz gut, aber klar, man hat noch schon einen Umschwung. Komplett neuen Kader. Und wenn man halt aus der zweiten Liga halt absteigt, ist das finanziell ein riesengroßer Umbruch. Und es wird schwer. Also mit dem Wiederaufstieg, denke ich, wird auch diese Saison nichts zu tun haben, glaube ich. Und bei Dresden wird sich zeigen. Aber wie gesagt, wenn man halt die Rückrunde in der zweiten Liga es nicht einmal schafft, ein Spiel zu gewinnen, hängt das auch noch schwer an den Köpfen, sage ich mal so, das einfach so vergessen zu lassen. Und da bleibt es natürlich abzuwarten, auch spannend zu sehen, wie es wird. Gerade jetzt mit Markus Anfang, der in Darmstadt auch gute Leistungen geliefert hat, bei Bremen jetzt nicht so gute Leistungen gezeigt hat, unabhängig von dem Impfpass-Skandal jetzt. Also bei Dresden kann ich mir vielleicht noch eine Wende vorstellen, bei Aue glaube ich, das wird eher eine Saison im Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben werden, aber einfach wird es definitiv nicht. Das sind so meine Prognosen und meine Aussagen darüber und natürlich der FSV Zwickau, bei denen würde es um nichts anderes als um den
Klassenerhalt.
Ja, Klassenerhalt gehen mit Joe Ennox. Also ja, das sind so meine Prognosen. Und wenn man ganz hoch guckt in den Aufstiegskampf, ich sehe 1860 München weit oben, ich sehe weiter auf Mannheim, mit guten Chancen dabei, muss man ehrlich sagen. Also das sind für mich Mannschaften, wo ich mir denke, okay, da kann ich mir durchaus was vorstellen, dass da oben was geht bei dir.
Definitiv, vor allem, weil für mich 1860 auch definitiv zweite, wenn nicht sogar Bundesliga eigentlich für mich gehört, wenn man auf die Historie hinaufschaut.
Ja, aber Historie heutzutage schießt einfach kein Geld mehr. Man muss auch erfolgreich sein und Konzepte haben. Und das ist schwierig. Klar, man hatte Investoren mit Hasan Halil. Nee, nicht. von Bayern München, wie hieß denn der? Wie hieß denn der? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall die sportintensiv verfolgen, wissen, wen ich meine.
Ja, und mit Geld schießt keine Tore. Das befördert uns mittlerweile in die zweite Bundesliga, wo der HSV immer noch still alive ist. Ja, schafft der HSV im fünften Versuch, Kai? Was sagst du dieses Jahr?
Ja, im Endeffekt können sie sich noch selber schlagen, wie in allen Jahren zuvor, so blöd es halt ketzerisch klingt, aber das Ding ist halt, man hat dieses Jahr nicht so eine starke Konkurrenz, sondern gerade mit den ersten 4 Spieltage sich anguckt, in Arminia Bielefeld, die abgestiegen sind, von denen kommt ja bisher sehr, sehr wenig, muss man ehrlich sagen. Das
Spiel verloren bis jetzt, sogar.
Ja, natürlich. Das ist halt ein Punkt, die sollten sich ja da raffen. Und bei denen kann ich auch nicht ausschließen, dass es vielleicht direkt wieder runtergeht in die Drittklassigkeit bei solchen Mannschaften. Und was oben angeht, klar, Kaiserslautern spielt eine gute Performance bisher. Allerdings ist auch ein bisschen die Euphorie, wenn man 4 Jahre in der dritten Liga war, als zweimaliger deutscher Meister.
Absteiger in die vierte Liga, darf man auch nicht vergessen. Die sind ja auch fast abgestiegen in einem Jahr.
Ja, das auch noch. Also das sind halt so Punkte, wo man dann sich schon fragt und denkt, na gut, aber gut, bei denen läuft's. Und seit FC St. Pauli ist halt die Frage gehabt, die wieder das Niveau vom Vorjahr halten können. SV Darmstadt 98, Kiel ist wieder etwas weiter oben. Es bleibt auf jeden Fall offen und sehr spannend. Und der HSV, klar, die sind mal wieder Favorit über oben mit dabei, aber die müssen es halt konsequent mal zu Ende spielen. Und das ist halt fragwürdig, auch wenn sie dann selbst aufsteigen würden, ob das dann reichen würde vom finanziellen Etat her für Liga 1. Weiß ich
Und
nicht.
das bringt uns auch direkt zu Werder Bremen, die ja aufgestiegen sind. Glaubst du, sie schaffen es oder sie schaffen es nicht?
Ich glaube tatsächlich, dass sie es schaffen werden. Auch, denke ich mal, relativ souverän. Also 10 bis 12 wär für mich eine relativ souveräne Rettung quasi, weil man hat so gut einen guten Mix aus jungen und älteren Spielern. Also man hat erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Niklas Füllkrug, der lange dabei ist. Der Leonardo Bittencourt, der schon bei so vielen Vereinen gespielt hat, auch wenn er erst 27, 28, 29 ist. Ein Mitch Weiser, der Champions League mit Leverkusen gespielt hat. Ein Jiří Pavlenka, der für die tschechische Nationalmannschaft sehr viel geleistet hat, geliefert hat. Und das ist halt ein guter Mix dabei. Ein Milos Veljkovic, der zur WM fahren wird, höchstwahrscheinlich, wenn nichts kommen wird. Und dann aber auch die jungen Leute, wie ein Romano Schmid oder so, oder ein, ja, wie würde ich es am besten sagen, Oliver Burke, der auch noch nicht so alt ist, jetzt gezeigt hat, auch am Wochenende gegen Stuttgart, was möglich ist. Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass man einen relativ guten Kader hat, einen schönen Mix hat und dass Ole Werner ein Trainer ist, der zu der Mannschaft passt, muss man einfach ganz, ganz klar sagen, weil er hat eine Spielphilosophie, er hat Ruhe und bei ihm, er lässt halt eher mehr Taten folgen als Worte, habe ich so ein wenig das Gefühl, sage ich mal so. Und es war auch wieder noch eben Tiefschlag, kam immer eine vernünftige Reaktion und ja, also ich denke schon, dass es dieses Jahr eine relativ ruhigere Saison wird, oder ich hoffe es zumindest. So der Saisonstart mit 2 Punkten, klar, hätte mehr sein können, hätte aber auch weniger sein können, ist okay. Und man hat im DFB-Pokal bestanden, 2-1, war zwar knapp in Cottbus, aber man hat es bis zur 80. souverän in der Hand gehabt. Von daher denke ich, kann man da schon positiv in die Saison blicken und mein Resümee ist da einfach Platz 10 bis 12. Ja.
Ja. Und wer sagst du wird Meister?
Ja, also ich habe halt gedacht, okay, nach den ersten beiden Spieltagen oder vom Supercup, gut, die Bayern sind vielleicht verwundbar ohne Lewandowski, aber es hat sich ja gezeigt, dass das ja, eine ganz klare Deklassierung war von allen anderen Clubs, wenn man sich das mal anguckt. Also Leipzig, klar, war auch 3-0 hinten, am Ende stand es 3-4 zwischenzeitlich, definitiv, aber ja, nichts anbrennen lassen. In Wolfsburg 2-0 souverän gewonnen, also zu Hause gegen Wolfsburg. Dann das erste Spiel in Frankfurt 6-1, also den aktuellen Europa-League-Sieger geschlagen, der sich auch ordentlich verstärkt hat. Das ist schon ein Statement und ein Zeichen. Und Sadio Mané braucht scheinbar auch nicht so viel Anlaufzeit. Er läuft direkt auch an und trifft. Also ein Jamal Musiala, der bisher eine sehr, sehr gute Performance zeigt, was anders als die Meisterschaft wäre eine Überraschung. Ganz klar. Also muss man einfach sagen, das wird die 11.
Und
Saison, in der Bayern Meister wird. Aber auch verdient, muss man dann auch
ich
sagen.
denke einfach mal, dass das sogar wirklich die stärkste Saison von Bayern jemals werden kann, weil jetzt Bayern eben im Nagelsmann-System spielen kann. Ohne Neuner, sondern mit einer Doppelspitze, was ja eigentlich Nagelsmann eigentlich sehr gerne spielt. Also da kann dann eben Nagelsmann mit Gnabry und Sadio Mané mit Doppelspitze spielen und ich glaube, das kann die Bayern jetzt sogar unschlagbar machen und auch ein Favorit, also zumindest für mich, ein Favorit mit auf den Champions League-Titel. Ja.
Ja, Champions League ist immer so eine Sache, kann man nie so 5 vor der Saison pauschal sagen, ganz schwierig, weil es gibt Saisonverläufe, manchmal kommt man in Form, manchmal kommt man in Tief und wenn man sich die Champions League letztes Jahr anguckt, das Finale, Liverpool war die bessere Mannschaft, muss man ganz klar sagen, Glückwunsch an Real Madrid, aber im Endeffekt hat Liverpool gewonnen, obwohl Real, andersrum, Real hat gewonnen, klar, auch sehr verdient, muss man sagen, also wenn man zurückgreift hier gegen City, hat man geschlagen, in der Not Chelsea hat man besiegt, Paris Saint-Germain, glaube ich, auch noch ein Pass. Also, ja, verdient, muss man am Ende sagen. Gut, im Finale vielleicht nicht, aber Liverpool hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Im Finale, die hätten genauso gut gewinnen können. Und da finde ich, dass in der Champions League ganz schwer zu sagen und eine Prognose abzugeben, wer gewinnen wird. Also, es gibt viele gute Mannschaften. Am Endeffekt, sage ich, Tages in Form entscheidet dann in wichtigen Spielen ab Halbfinale oder
Ja,
Viertelfinale.
aber bleiben wir erstmal noch in der Bundesliga und reden wir über den Dauervizemeister nochmal, über Borussia Dortmund. Was ist für die drinne?
Ja, vielleicht in Schlagdistanz 1 in Bayern, wenn sie ausrutschen, wenn es gut laufen sollte. Mit Edin Terzic, finde ich, hat man den richtigen Trainer, definitiv. Besser als Marco Rose, meiner Meinung nach. Es war eine unglückliche Entscheidung letzte Saison, muss man einfach absolut so attestieren und sagen. Und ich denke mal, mit Edin Terzic kann man schon wieder ein bisschen mehr Souveränität reinbringen und auch einen Flow reinbringen, weil man merkt, das läuft trotzdem. Man hat auch eine schwierige Situation bisher abwenden können, in Freiburg 1-0 hinten zu liegen und dann noch in den letzten 15 Minuten 3 Tore zu schießen. Ja. Ist auch eine Leistung und das muss man erstmal können oder auch mal mit etwas Glück oder bei Kampf, je nachdem, wie man es nennen will, gegen Leverkusen zu Hause zu bestehen. Das ist schon mal ein ordentlicher Start und da kann man vielleicht drauf was aufbauen, was entwickeln, ist durchaus möglich, ist halt durchaus ärgerlich, halt, dass, oder einfach schade, bedauernswert und auch gute Besserung da auch an Sebastian Haller, der dort eigentlich als Königstransfer so ein bisschen geplant war. Gut, mit Karim Adeyemi hat man natürlich auch noch eine gute Alternative mit, definitiv, aber das ist halt schon ein gewisser Rückschlag, den halt keiner voraussehen konnte und da kann man auch nur das Beste hoffen, was Gesundheit nicht das Thema angeht. Ja,
schließe ich mich defensiv an und hält Modest für den richtigen Ersatz für ihn?
Ist die Frage jetzt, ob, wenn das Spielmodell an Modest angepasst ist, ja, aber wenn nicht, dann sehe ich das schwierig. Modest ist nicht mehr der Jüngste und klar, bei Köln hat er nochmal geliefert, auch in seinem höheren Alter, aber
naja,
ist jetzt die Frage.
Höheres das Alter, geht. Wenn ich nicht Zlatan Ibrahimovic mit 40 sehe, Ronaldo mit 37,
ja, Messi mit 34. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt Anthony Modest bin oder ein Zlatan Ibrahimovic oder ein Cristiano Ronaldo. Wenn nichts gegen Modest, ich will dem nicht zu nahe treten, tolle Karriere. Guter Fußballer, aber da fehlt halt, finde ich, noch ein bisschen was, sag ich mal, so, dass er vielleicht fit bleiben kann. Pizarro hat auch lange gespielt und mit 35 auch noch 16 Tore geschossen, definitiv. Wird sich zeigen, wenn das auf den zugeschnitten ist, auf Modest, dann würde ich sagen, ja, wenn nicht, dann weiß ich nicht, sehe ich schwierig. Zumal Modest nie bei irgendwelchen großen Top-Clubs bisher war. Er war auch in China gewesen, eine Zeit lang bei Hoffenheim und zweimal in Köln und einmal in Frankreich, meines Wissens. Ich kann mich auch irren, aber und da ist der BVB schon seine größte Karriere leitermäßig. Also
wenn ich den Kulttitel von Icke Hüftgold betrachte, schafft er das locker.
Ja, das sowieso, aber muss man noch ein bisschen diesen Realismus wahren und sagen, kann man das wirklich so umsetzen und ist das plausibel?
Reden wir nochmal zum Abschluss beim Fußball über die Absteiger. Wer sagst du, steigt ab dieses Jahr?
Ganz schwer diese Saison, muss man sagen. Bochum ist zwar klarer Favorit, die können sich aber auch noch retten, weil da haben wir das Potenzial. Klar, es ist das zweite Jahr. Ne? Als Aufsteiger ist es immer schwieriger als im ersten Jahr. Du hast nicht eure Euphorie. Du bist bekannt, die Gegner können sich auf dich einstellen. Deswegen Bochum ist für mich ein großer Kandidat. Die Frage ist, was ich auch kritisch sehe, ist halt die Entwicklung mit Enrico Maaßen als Trainer bei Augsburg. Also das erste Spiel, klar, in Leverkusen hat man dann gewonnen, aber auch viel Glück gehabt, muss man ehrlich sagen. Ob das wirklich ausreichend ist, ist fragwürdig zu sehen. Also wie gesagt, für mich sind Augsburg und ja, Bochum große Favoriten auf dem Abstieg, muss man einfach so ganz, ganz klar diagnostizieren und attestieren. Wer auch noch unten reinrutschen könnte, sind natürlich auch Vereine, die jetzt vielleicht in Euphorie, ganz schwieriges Wort, auf so einer Welle waren die letzten Jahre. Vielleicht muss Union Berlin mal kleinere Brötchen backen, vielleicht ein erster FC Köln. Wobei ich sage, die Politik ist gut, die machen ein gutes Management. Bei Köln ist Steffen Baumgart als Top-Trainer, Urs Fischer ist bei Union ein sehr guter Trainer, die wissen alle, wo sie herkommen. Aber wenn ich zwei Favoriten nennen müsste, wären es Bochum und Augsburg. Schalke kann natürlich noch in der Verlosung mit sein dort unten, das ist auch durchaus möglich. Ansonsten in Stuttgart, Hertha kann für mich auch ein großer Kandidat sein, da hat man es ja bisher gesehen. Das läuft seit Jahren nicht. Also das ist für mich auch möglich.
Also Hertha ist für mich der perfekte Nachfolger des HSV. Hat viel Geld gehabt, hat sich verwirtschaftet und jetzt steigen sie ab. Oder werden absteigen, denke ich mir. Zumindest wäre es verdient.
Ja, kommt von der letzten Saison. Also, das war ja auch mehr Glück als Verstand.
Die letzten beiden Saisons, wenn mir ehrlich ist.
Ja, also angedeutet hätte es sich mal. Ich frage, ob das gut ist für den Verein oder nicht, ob es in den komplett ins Verderben stürzt. Naja, es ist halt schwierig, aber mit den Fans in einem, das ist halt aktuell viel Unzufriedenheit. Also, es ist durchaus denkbar, dass so der Verein dann auch am Ende das absteigen wird. Durchaus.
Gut. Ich denke mal, das reicht jetzt auch über Fußball. Wir haben die Bundesliga in der Saisonstart gut analysiert. Vielleicht nehmen wir uns mal irgendwann später mal auch die anderen Ligen vor, aber das wäre, glaube ich, heute noch ein bisschen zu viel. So, holen wir jetzt mal wieder Dave dazu, der sich innerlich abgeschalten hat. Und ja, in der Zeit kann ich euch mal erklären, was das heutige Quiz ist. Weil wir machen ja wie in allen Folgen am Ende nochmal ein kleines Quiz. Und zwar heute ist es kein normales Quiz, sondern heute nennt ihr mir die 34 Formel 1 Weltmeister. Immer nacheinander nennt ihr mir einen Namen. Und wir haben.
Und das ist ein einzelnes Quiz quasi. Heute.
Wenn Dave sich dann wieder zu uns gesellt. Ich habe hier wieder meine tolle
Strichliste. Ja, ich bin ganz so.
Also, wenn ich dann sage, dass es losgeht, nennt mir jeder einer einen Formel-1-Weltmeister und ich mache dann Striche. Also, es
Ja.
ist nicht so kompliziert. Na gut.
Sagst du?
Ich werfe jetzt gleich eine Münze. Und ja, wer von euch will Kopf sein, wer will Zahl sein?
Kopf. Dann nehme ich die Zahl.
Kopf. Es
Ja.
beginnt Kai. Dann.
Was? Was war, hast du jetzt
Du
gesagt?
darfst starten. Du warst auch Kopf gewesen, oder?
Ja.
Dann darfst du
Fange ich
jetzt
mal an
starten.
mit Max Verstappen.
Max Verstappen. Weißt du auch, wann er Weltmeister geworden ist?
Letztes Jahr.
Das ist die korrekte Antwort. Max Verstappen ist im Jahre 2021 Weltmeister geworden. Dave, dein erster Tipp.
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton, wann ist der Weltmeister geworden?
20, 19, 18, 17, 15 und 14.
Ja.
Wobei, warte, muss ich mal überlegen. Siebenmal in Folge. Aha.
Nein, er ist nicht siebenmal in Folge geworden.
Ja, siebenmal in Folge nicht, aber siebenmal insgesamt. 2008.
Also machen wir es mal kurz. 2008, 2014, 15, 16 ist es Rosberg geworden. 17, 18, 19, 20.
Ja,
Ja,
danke.
ich habe es gerade selbst
Nehme ich
gemerkt.
jetzt
Es tut mir sehr
Rosberg.
leid. Wir nehmen auch Rosberg raus. Also, so.
Ja.
Ich bin eine ganz seriöse Rennleitung. Ich habe es, verdammt, ich habe es gerade selbst verstanden. Also Rosberg wurde 2016 Weltmeister.
Gucken wir mal, was die Jahre nicht zwingend auflösen müssten. Sebastian Vettel.
Sebastian Vettel, korrekte Antwort. Das ist einfach von 2013 und 2010 bis 2013. So, Dave.
Jensen Button.
Jensen Button. Weißt du auch, wann der Weltmeister geworden ist?
2009.
Nein. Doch. 2009.
Natürlich 2009, ja. Ja, also man merkt ja schon wieder, dass ja sehr, sehr viel geregnet hat. Naja.
Ja, Kai, du bist wieder.
Dann sage ich Kimi
Kimi
Räikkönen.
Räikkönen. Weißt du, wann der Weltmeister geworden ist?
2007.
Korrekte Antwort. Nächster, Dave.
Fernando Alonso. 05 und
Korrekte
06.
Antwort.
Ja, Michael
Michael
Schumacher.
Schumacher natürlich. Dave.
Dumis Konkurrent, Mika Häkkinen, 98, 99.
Korrekte Antwort. Okay.
Wenn du jetzt Mika Häkkinen hast, dann würde ich sagen Jacques Villeneuve, 1997.
Korrekte Antwort. Dave?
Dann ein weiterer Konkurrent Schumis, Ayrton Senna, 88, 90 und 91.
Also Konkurrent von Schumacher ist ein bisschen weit hergeholt. Der ist noch gestorben, wo Schumacher schon im Badminton war oder noch im Badminton. Aber er wurde zumindest dreimal Formel 1 Weltmeister. Ja, das stimmt.
Dann sage ich Prost.
Alan Prost. Korrekte Antwort.
Dann hau ich mal einen Fahrer raus, der ziemlich krass Glück gehabt hat, nämlich Niki Lauda. 75,
Ja, und du weißt ja
84
bestimmt,
und
und du weißt ja
77.
bestimmt, wie dessen Mutter heißt, nicht wahr?
Also, ey, nee, nee,
Ich gebe auch
also,
2 € in die
hätte
Kasse
ich
rein.
bringen können.
Emily Lauda. So, sag jetzt
Nee,
einfach Emily
Elisabeth.
Lauda.
Ich habe
Fertig.
nachgegoogelt.
Wusste das mal.
Also 75, 77 und 84 ist der Weltmeister geworden.
Ja.
75, 54, 74, 90, 2010. Manche, also die OGs werden das jetzt wissen, was ich meine.
Ja, aber was wir wissen wollen, ist, wer noch Weltmeister geworden ist.
Jody Scheckter.
Jody Scheckter. Muss ich mal schnell meine Liste schauen? Ich glaube zwar schon, aber. Ja, Jody Scheckter. 1979. Korrekte Antwort.
Wurde schon der Stuart genannt.
Stewart. Eins Jackie Stewart,
Genau, ein
der
Brite.
69, 71 und 73 Formel 1 Weltmeister wurde.
Genau.
Bin ich
Jawohl, du
dran?
bist dran.
Dann sage ich Fittipaldi.
Emerson Fittipaldi, 72 und 74. Korrekte Antwort.
Dann hau ich mal Phil Hill
Phil
raus.
Hill, der 1961 Formel 1 Weltmeister wurde. Hi, du bist wieder übrigens.
Ja, also ich bin gerade eben beim Editen, deswegen hier. Naja, dann sage ich Fangio.
Juan Manuel Fangio, der einzige argentinische Weltmeister, der es 51, 54 und 57 wurde. Korrekte Antwort.
Sein.
Dann nenne ich mal noch einen Landsmann, Mario Andretti.
Naja, der ist zwar. Also erstmal richtige Antwort, aber der ist US-Amerikaner.
Er ist Amerikaner, ja.
Ich bin Halbami.
Ah, dein Landsmann, sag's doch gleich. Wir waren gerade beim Argentinier gewesen, deswegen. Ja, damit geht.
Stände Dennis Halme oder Hulm, der hier Neuseeländer.
Danny Halm, meinst du, der 1967 Formel 1 Weltmeister wurde? Ja.
Dann nenne ich mal, falls es keiner schon genannt hat, den allerersten Weltmeister, als die F1 1950 an den Start gehen, Giuseppe Farina.
Korrekte Antwort. 10 zu 10 übrigens. Also ich habe schon mittlerweile 20 von 34 genannt. Minus den einen, den ich genannt
Sag
habe, sind
Jochen,
es noch 33.
ich sag Jochen
Jochen
Wind.
Rindt. Der ist 1970 Formel 1 Weltmeister geworden.
Dann nenne ich mal einen Aussie, den Jack Brabham.
Jack Brabham. Das ist korrekt. Ich muss nochmal schauen, wo er ist. Meine Liste ist ein bisschen verworfen, warte. Jack Brabham. 1950, 1960, 1966. Ah Mann, 16 Jahre zwischen seinen drei Titeln. Interessant. Okay.
Ich sag James Hunt, der müsste bestimmt auch mal Weltmeister geworden
Natürlich, das
sein.
legendäre Duell mit Niki Lauda. 1970 1976 war es. Da war ich mir nicht sicher. Meistens 75 oder 76, das verwechsel ich meist. Dave, Spielberg geht an dich zurück.
Dann nochmal einen Italo-Fahrer, Alberto Ascari.
Natürlich, Ascari, 62 und 3, 52 und 53.
Gut, wen geht's denn noch jetzt? Ja, Anfang der 60er. Ich glaube, einen Briten, der heißt Eddie, der gute. Eddie Morton, Furten, irgendwie so, der ist auf jeden Fall einmal Weltmeister geworden, dann sehr, sehr früh bei dem Verkehrsunfall gestorben.
Wie heißt er nochmal?
Eddie heißt er auf jeden Fall.
Eddie.
Furten, Furten. Furten, denn da? Ich könnte stattdessen einen anderen nehmen. Ich wollte gerade nichts noch. Wen könnte es denn noch gegeben haben? Frank Williams ist meines Wissens nicht Weltmeister geworden. Palmer?
Wer? Palmer?
Palmer? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, den gibt es auch noch.
Muss ich leider enttäuschen, es gibt kein Pall mehr.
Horn, also es zählt das Horn.
Es gibt auch keinen, der so ähnlich das heißt. Damit würde ich dir erstmal deinen ersten falschen eintragen.
Ach, ich habe mehrere Leben.
Es geht so lange, wer am Ende mehr weiß. Also gebe ich erstmal den Spielball zurück an Dave.
Dann nenne ich mal noch einen Aussie, falls keiner auch nicht noch genannt hat. Einen Johnny, Alan Jones.
Alan Jones, der Australier. Der 1980 Formel 1 Weltmeister wurde. Hi.
Da gibt es ja noch Anfang der 60er. Ich glaube, es den Herrn McLaren gab es ja mal, aber ich weiß nicht, ob der Weltmeister geworden ist. Es fällt wirklich langsam muss ich auch wenig ein. Ich weiß ja noch, also wenn Tom, es gibt auch diesen Eddie noch hier, wie der hieß, aber ich krieg den Nachnamen wahrscheinlich nicht raus, wenn das als falsch angekreuzt wird dann.
Ich könnte auch sagen, es gibt keinen, der Eddie heißt. Keinen.
Ist der Mike? Ja, ist der Mike bestimmt.
Die Namen sind ja fast verwandt. Aber ich bräuchte.
Ich weiß noch, dass er richtig dumm gestorben ist. Da sag ich Mike Horn.
Lass ich dir mal durchgehen. Mike Horn.
Ja, genau. Den meinte ich, genau.
War mir jetzt genau genug. Dave.
Ja, den Rosberg haben wir ja schon genannt, aber wir haben den Vater vergessen, nämlich der Kecke Rosberg. Der ist auch bei der F1. Bei der F1 auch mitgefahren. 82.
Ja. Der sogar erstaunlicherweise für Finnland Weltmeister wurde. Kai, du bist jetzt in der Pflicht.
Ich kenne noch dieses eine Video, warum vier Nationen extrem viele Formel 1 Weltmeister rausgebracht haben. Problem ist, aus den ganzen Nationen haben wir ja eines Wissens schon eigentlich so gut wie alle. Das ist das Problem. Farina hatten wir auch schon. Giuseppe Farina. Ascari hatten wir. Andretti. Fangio. Bin ja bei den 60ern absolut raus, was es da gibt. Was und wen es da gibt. Wie hieß denn der 2009 verstorben ist, wo sein Opa Weltmeister geworden ist, sein Vater, wer war denn das? Bei irgendeinem tragischen Unglück, wo es damals noch kein Halo gab. War das bei Webhammer? Ich glaube es bei nicht. Das war irgendwann anders, aber ich komme echt nicht gerade auf den Namen. Ich überlege gerade, wenn es noch gibt. Ich hasse es eigentlich, mich bei irgendwelchen Wissenskompetenzsachen bald geschlagen zu geben, aber ich überlege halt wirklich gerade, ich bin echt gerade ganz wenig, es gibt noch welche Briten auf jeden Fall, bestimmt noch Weltmeister geworden sind.
Kannst du jetzt erstmal eine Runde aussetzen? Ich gebe erstmal den Spielball zurück an Dave.
Wieso? Das ist ja Quatsch. Wenn ich kein Leben vor jemandem aussetze, ist das ja Quatsch.
Es geht ja
Also.
darum, wer am Ende die meisten hat.
Ja, nee. Ich glaube nicht, dass Dave jetzt noch. Dave hat bestimmt noch 5, 6 Hammer oder so bestimmt.
Also, da gebe ich dir ein Zeitlimit, da gebe ich dir noch
Also.
2 Minuten.
Wie kannst du 2 Minuten eigentlich skippen? Mir fällt nichts mehr ein im Moment. Also von mir aus ist es auch ein Default Win für Dave. Also ich habe kein Interesse daran, es sinnlos noch zu stretchen jetzt in der Zeit. Also.
Also dir fällt keine ein und du gibst dich geschlagen.
Mir geht offiziell, wenn man falschen Namen sagt, ja, aber so, ich habe jetzt gerade echt. Fällt mir leider nichts ein dazu.
Dann Dave, erleuchte uns, wenn du noch weißt.
Ja, mir fällt noch ein Exot, fällt mir noch ein. Einer aus Südafrika. Jody
Den hatten wir
Scheckter.
schon.
Den habe ich schon gesagt.
Ach ja, den hat er schon gesagt. Okay. Dann fällt mir noch Pickett ein.
Nelson Piquet,
Ein
meinst du?
Brasilianer.
Würde an den hätte ich denken können auch.
81, 83, 87. Fällt dir noch jemand ein?
Sonst fällt mir keiner ein, nee. Erstmal
Dann
fürs
erstmal
Erste.
Glückwunsch zum Sieg. Mit mittlerweile 15 zu 13 hast du dich gegen Kai durchgesetzt. Nicht 16 zu 13. Und damit habt ihr ganze 29 mit dem einen, den ich euch verraten hatte, 30 von 34 Weltmeistern genannt. Starke Leistung. Wenn ihr,
Ja, Dave war krass. Das ist halt.
um nochmal durchzugehen.
Das ist sie.
Ihr hattet zwar Phil Hill gesagt, aber es gab ja noch einen gewissen Graeme Hill.
Ja, ich wusste, irgendwelche Leute gab es doppelt, ey. Mann, was war.
Dann Jim Clark habt ihr nicht gesagt.
Kann sein, dass ich den gemeint habe. Ja.
Und John Surtees.
Ach, den meinte ich, genau den meinte ich jetzt noch. Der neben der Ansehung kam, komme ich nicht auch.
Und sonst ja Jackie Stewart. Den habt ihr
Der wurde
gesagt.
gesagt. Den hab ich nämlich
Wind habt
gesagt,
ihr
genau.
gesagt. Für die Peile habt ihr gesagt. Laut habt ihr gesagt. Hand habt ihr gesagt. Andretti habt ihr gesagt. Scheckter, Jones, Piquet, Rosberg, Prost, Senna. Aber ihr habt den 1992 gekrönten britischen Weltmeister Nigel Mansell.
Mit dem haben wir schon gegessen.
Und damit haben wir alle zusammen. Glückwunsch an Dave, du hast Ruhm und Ehre über Kai gesiegt. Willst du noch ein Statement
Oh,
abgeben?
Glückwunsch.
War auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Podcast.
Ja, natürlich, das ist der beste Podcast.
Ja.
Und wahrscheinlich auch der einzige, den du kennst. Naja.
Vielleicht kommt noch einer von Kai, ein separater.
Er
Ich
hat
habe
einen.
einen.
Das sind
Und
dann die.
der kommt unregelmäßig, extrem unregelmäßig.
Sind das dann die
Ein
Highlights?
Idioten beim Quatschen heißt er.
Aber Kai Lights, da kommt er dann hier im Bitchfight mit Kai Ebel. Naja, Leute. Danke, dass ihr daran teilgenommen habt. In 14 Tagen geht es wieder regelmäßig weiter mit dem normalen Podcast. Bis dahin. Ciao.
Jo, danke, danke. Ciao, ciao.
Ciao. Auf Wiedersehen.